Tja, ich habe die Tage gehört, in Jesus sehen wir alle richtig gut aus. Wusstet ihr das schon? Jesus ist unsere Schokoladenseite. Ja. In Jesus haben wir alle so rundrum Schokoladenseite. Ne? Jesus, da sehen wir alle richtig gut aus. Und wir genießen es auch, ne, dass wir im Herrn sein können. Wir genießen das, ich denke mal. Jetzt im Lobpreis haben wir es alle genossen, wie schön das ist, wenn wir so in den Herrn eintauchen können und wirklich so bekennen, ne, dass er, was er für uns getan hat, dass er unser Fels ist, unsere Zuflucht, unsere Zuversicht, unser ganzes Leben, ne, hat er auf ein festes Fundament gestellt. Und das ist so was Wertvolles, ne, gerade in dieser Zeit heute, ne, wo so viel um uns herum passiert, ne, wo so viel schlechte Nachrichten sind um uns rum. Und wichtig ist es doch, dass wir ein festes Fundament haben, dass wir fest auf dem Felsen von Jesus stehen können und dass er gesagt hat, ich bringe alle ans Ziel. Ne? Er ist nicht nur in der Lage, ein paar ans Ziel zu bringen und die anderen, die müssen irgendwie gucken, wie sie klarkommen, sondern die auf den Herrn vertrauen, hat er versprochen, dass er uns ans Ziel bringt, ja, und dass er unsere Schokoladenseite ist. Ne? Gott sieht uns immer von dieser schönen Seite, ne? Gott sieht uns immer durch den Herrn Jesus und so sieht er uns immer nur im besten Licht. Und wir genießen das, ne? Im Lobpreis, Gemeinde und generell tun wir auch gerne, was der Herr uns sagt, ne? Also generell beten wir gerne und generell helfen wir gerne und generell gehorchen wir gerne dem Wort Gottes, ne? Nur jetzt gerade passt es irgendwie nicht. Ne? Jetzt gerade habe ich noch anderes zu tun. Und Herr, kannst du nicht mal kurz warten? Oder können wir das nicht morgen machen? Ne? Muss ich das jetzt tun? Soll ich jetzt hier, was wir heute Morgen gehört haben, muss ich jetzt freundlich sein? Soll ich jetzt eben mit anpacken, helfen? Oder können wir das nicht verschieben? Und da sind doch noch andere, die können das doch auch tun. Ne? Ja, aber ich denke mal, der spricht sich von uns. Also, ne, lass uns nicht so dieses, ach, das ist jetzt aber ungünstig, ja, jetzt kommst du gerade hier unpassend, jetzt kommt gleich die Sportschau und anschließend wollten wir noch Pizza essen gehen und ja, passt jetzt irgendwie nicht. Ja, wir wollen uns demütigen vor unserem Herrn, ne? Wir sollen Gott fürchten. Vor 3 Wochen habe ich das letzte Mal hier geredet, da ging es darum, ernst zu nehmen, ne? Gottes Verheißungen ernst zu nehmen, seine Gebote ernst zu nehmen, seine Verbote ernst zu nehmen und auch seine Warnungen ernst zu nehmen, weil mein Gott meint es ja gut mit uns. Gott will ja nicht unser Bestes uns wegnehmen, sondern er meint es gut mit uns und deswegen kommen all diese Dinge und deswegen ist es auch wichtig, Gott zu fürchten. Wenn ihr meine Bibel lest, dann werdet ihr feststellen, dass Gott fürchten hat eigentlich nur positive Aspekte. Da ist überhaupt nichts dabei, wo man sich, wo Gott uns irgendwas will oder wo er uns irgendwas vorschreiben will oder wo er uns Angst machen will. Sondern Gott fürchten dient dazu, dass es uns gut geht in unserem Leben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir dann keine Schwierigkeiten mehr haben. Aber wir können Gott dann vollumfänglich um uns kümmern, wenn wir anfangen, ihn zu fürchten, ihn an erste Stelle zu stellen. Ne? Gott fürchten heißt, ich stelle den vor die Dinge meines Lebens, stelle ich das, was Gott von uns möchte, was Gott uns gesagt hat, was Gott sagt, wie wir leben sollen, wie wir miteinander umgehen, wie wir, ne? War heute Morgen so ein schönes Beispiel, was Herbert uns geliefert hat. So, er hat Gottes Stimme gehört, hat es gelesen, ne? In seinem Wort, er hat in der Bibel gelesen, hat das Reden Gottes gehört für sich, hat es umgesetzt und hat Segen erfahren. Ne? Er war ein Segen und hat Segen bekommen. Ne? Wenn wir ein Segen sind, empfangen wir auch Segen. Also es ist nicht nur, dass wir, ach, immer muss ich geben, ne? Und immer nur ich und alle wollen ja wir. Und wenn ich jetzt hier freundlich bin, was habe ich denn dann davon? Ne? Immer dieses Abwägen, wo ist mein Vorteil? Aber unser Vorteil ist im Herrn. Dass der Herr ist für uns und der Herr geht mit uns und der Herr kämpft für uns. Genau, Ela hat es heute Morgen schon angekündigt. Wir lesen aus dem 1. Petrusbrief und zwar aus dem Kapitel 1 von 16 bis 19 und ich lese es einfach mal insgesamt einmal vor, genau. Also, 1. Petrus 1, Abvers 16. Denn es steht geschrieben. Das ist schon mal gut, weil sonst müsst ihr jetzt heute nicht lesen, wenn es nicht geschrieben stehen würde. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ja, Halleluja. Danke, Jesus. Die ersten Verse, ich finde, die ersten Verse erinnern so ein bisschen an das Gebet, was Jesus den Jüngern beigebracht hat. Wir sagen das Vater unser. Das ist am Anfang so, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein. Und dann, und wenn ihr den als Vater anruft, wir rufen an, Vater unser, der du bist im Himmel, und dann geheiligt sei dein Name. Das ist irgendwie das stark, hat mich das daran erinnert, was Petrus geschrieben hat. Und Petrus war auch selber dabei, als Jesus. Er war einer der Jünger, die von Jesus direkt gelehrt wurden. Das muss man sich immer wieder begreiflich machen, dass Petrus nicht nur irgendwas vom Hörensagen geschrieben hat, sondern Petrus hat Jesus 3 Jahre lang hautnah jeden Tag erlebt und mitgekriegt und ist mit ihm alles durchgegangen. Und Jesus musste ihn öfter mal zurechtweisen und musste ihn öfter mal wieder einbremsen. So, Petrus, langsam. Auch du bist nicht unfehlbar und auch dir passieren Dinge. Und so hat Jesus Petrus wieder zurückgeholt. Also mich hat es einfach stark an die ersten Stellen aus dem Vater unser erinnert. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Bei Galater 1, Vers 4, da heißt es dazu, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Jesus rettet uns heraus, er hat uns rausgenommen, das ist dieses Heiligsein, Abgesondertsein. Wir sollen uns absondern, das heißt nicht, dass wir zu Hause einschließen, das meint Petrus nicht an dieser Stelle. Also wir schließen uns nicht zu Hause ein und sagen, oh, hoffentlich passiert uns nichts. Wenn einer klingelt, machen wir besser nicht auf, weil wir müssen uns absondern von dieser Welt. Ja, wir sollen nicht sein wie die Welt, das ist richtig. Wir sollen einen Unterschied machen. Wir haben uns heute Morgen darüber zu Hause unterhalten, was denn der Unterschied wäre. Ja, bei uns soll es anders sein als in dieser Welt. Es muss ein Unterschied sein, dass die Menschen, wenn sie uns sehen, erkennen, dass wir nicht abhängig sind von den Dingen dieser Welt. Wir sind nicht abhängig, was von den Nachrichten ist, sondern wir stehen fest auf dem Fundament Jesus und wir hängen an unserem Gott, der sich um uns kümmert, der für uns sorgt, der uns alles versprochen hat, was er für uns tun will, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Jesus, der sein Leben niedergelegt hat. Jesus ist der Einzige, der jemals mächtig war, sein Leben zu geben und sein Leben wieder zu nehmen. Wir sind immer nur, wir sterben und ist es bei. Aber Jesus war mächtig, er hat aus eigener Kraft heraus, aus seinem eigenen Wesen heraus, konnte er sein Leben geben und er konnte sein Leben nach der Auferstehung wieder nehmen. Damit er uns retten kann aus diesem bösen Weltlauf. Wir sollen heilig sein. Wir sondern uns ab von den Dingen dieser Welt. Aber wir bringen, auch indem wir uns absondern, bringen wir das Reich Gottes in diese Welt hinein. Das ist unsere Aufgabe. Dass da, wo wir hinkommen, da, wo du hinkommst, begegnen die Menschen Jesus. So soll es sein, dass da überall, wo wir auftauchen, taucht Reich Gottes auf. Plopp, da ist es, das Reich Gottes. Plötzlich ist was anders. Plötzlich, du kommst in den Raum und da ist auf einmal ist was anders. Auf einmal ist da eine Atmosphäre, der Heilige Geist kommt mit rein. Ne? Wenn du reinkommst, kommt der Heilige Geist kommt mit rein, die Gegenwart Gottes kommt mit rein, der Frieden Gottes kommt mit rein. Leute, ruhig. Ne? Erstmal Ruhe bewahren. Ne? Erstmal durchatmen. Komm, wir lassen uns zusammen beten. Ne? Lass uns einfach dem Herrn vertrauen. Es gibt noch mehr als das, was wir vor Augen sehen. Ne? Gottes Wege, höher als unsere Wege. Und so weiter und so weiter. Und so muss sich einfach was verändern. Da, wo wir sind, verändert sich was, weil du da bist, weil der Herr da ist, weil der Herr in dir da ist. Und deswegen verändert sich was. Verändert sich die Atmosphäre, verändert sich die Haltung der Menschen. Und du bringst das Reich Gottes mit rein, weil wir sind berufen, Priester und Könige zu sein. Ne? Und so, wo du hinkommst, bringst du dies als Priester das Reich Gottes mit. Ein Priester hat immer die Aufgabe gehabt, die Menschen mit dem Reich Gottes in Verbindung zu bringen oder auch Menschen vor Gott zu bringen und auch für sie einzutreten. Und so ist es auch bei uns. Ne? Überall, wo wir hinkommen, sind wir Priester des Höchsten und wir bringen die Menschen vor Gott und wir bringen auch Gott zu den Menschen. Ja, Halleluja. Vers 17, 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, ne? Vater unser, der du bist im Himmel. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Ohne Ansehen der Person. Ohne, dass wir jetzt bewerten, wie sieht er aus, was hat er an, was ist er von Beruf, wo wohnt er, ne? Wie wohnt er. Ne, ohne Ansehen der Person. Ich glaube, da hängt unheimlich viel dran. Weil wenn der Herr uns beurteilt, dann fällt alles, was äußerlich ist, fällt weg in dem Moment. Der Herr sieht nicht, was du für ein Pullover anhast oder was du für ein Auto fährst oder in welchem Haus du wohnst oder welche tollen Leute du kennst. Interessiert den Herrn überhaupt nicht. Es beeindruckt ihn null. Ja, sondern er sieht dich. Er sieht dich und er fragt dich, wo warst du? Wo warst du, Adam? Wo warst du, als ich dich gerufen habe? Und er sagt, ja, ich habe auf dich vertraut. Ich habe auf den Herrn nicht vertraut. Und der Herr sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Ja, gut, dass du vertraut hast. Ja, genau. Halleluja. Also, der Herr sieht die Person nicht an, sondern er urteilt nicht nach dem, was wir so vor Augen haben, sondern der Herr sieht das Herz an, ne? Und er weiß, wo unser Herz steht. Und wir müssen darauf achten, dass unser Herz einfach beim Herrn ist. Ne? Achtet auf euer Herz, denn es ist die Quelle des Lebens. Daraus kommt alles andere. Ne? Wenn wir unser Herz bei Gott bewahren, unser Herz bei Gott geborgen wissen, daraus kommt die Quelle des Lebens. Also, sollen wir nicht nach dem Ansehen, ne? Nach dem Ansehen gehen bei Menschen, was für sich, was sie geleistet haben, wen sie kennen, wo sie wohnen, was sie tun. Das soll alles nicht, sondern wir sollen einer den anderen höher achten als sich selbst. Ich denke, das ist das Geheimnis. So führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Ne? Führt euren Wandel in Furcht. Da also die Furcht Gottes, ne? Führt euren Wandel in Furcht, ne? Achtet den Herrn höher als die Menschen, führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch als Fremdlinge aufhaltet. Ja, irgendwo sind wir alle fremd. Petrus hat es geschrieben zu den Verstreuten aus Jerusalem, er hat es aber auch zu Christen geschrieben und generell sind wir, die wir zum Herrn gehören, sind wir hier Fremdlinge und je mehr du zum Herrn gehörst, ich weiß nicht, ob man wenig zum Herrn gehören kann, aber ja, wir können, glaube ich, schon in einer gewissen Entfernung uns vom Herrn aufhalten. Ne? So was ich vorhin gerade gesagt habe, ach ja, jetzt passt es gerade nicht. Ne? Es kommt mir jetzt nicht so nah, ich habe jetzt was anderes vor. Ja? Also glaube ich schon, dass es gewisse Zustände mit Nähe und Ferne vom Herrn auch gibt, in denen wir uns aufhalten können, obwohl uns der Herr immer nah ist. Ja? Aber trotzdem, also Aber je mehr wir mit dem Herrn gehen, das verinnerlichen, wer wir sind als Kinder Gottes, und umso fremder kommt uns alles an vor. Also mir geht's so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber alles andere um mich herum kommt mir immer fremd vor. So was die Menschen reden, die so um uns herum sind, wo sie ihre Schwerpunkte sehen, wie sie ihr Leben gestalten. Das ist irgendwie fremd für mich. Ich fühle mich schon etwas als Fremdling. Und wir wandeln in Furcht. Bei dem Herrn, ne, im 2. Korintherbrief heißt es, 2. Chronik 19, Vers 7 heißt es, denn bei dem Herrn, unserem Gott, gibt es weder Unrecht noch Ansehen der Person noch Bestechlichkeit. Ne? Das ist so, wie der Herr darüber denkt, über Ansehen der Person oder über Vorteile, die man sich irgendwo holen kann, wenn man bestimmte Leute kennt. Ne? Ja, wenn ich den kenne, der kann mir davon Vorteil sein, und wenn ich den kenne, der kann mir dort Hilfe verschaffen. Und generell, sag ich mal, ist auch nicht verkehrt. Wir alle haben die Situation. Aber wenn wir nur danach leben, wenn wir nur unser Leben danach ausrichten, ich habe jemanden im Bekanntenkreis, da ist so, da bist du so lange ein Freund, wie du nützlich bist. Und wenn du nicht mehr nützlich bist, dann ist es ganz schnell mit der Freundschaft oder mit dem engen Kontakt, sagen wir mal so. Ne? Man hat so lange, ist man wichtig und wird man angerufen und wird man gefragt und hin und her, wenn man einen Vorteil bringt. Und es ist oft so, zum Beispiel, wenn Menschen in den Ruhestand gehen, ne? Du hast gearbeitet, gehst in den Ruhestand, schlagartig sind alle deine Beziehungen wie abgeschnitten, keiner ruft dich mehr an, du hast plötzlich alles, was du denn noch als Wert hattest, ist morgen vorbei, weil du einfach diese Funktion nicht mehr ausfüllst. Ja? Und so ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht in einer Funktion sehen, sondern Kinder des Herrn. Ne? Und das bleibt, das ist das, was ewig bleibt, Kinder des Höchsten zu sein, ne? Dem allmächtigen Gott zu gehören und der uns nicht ansieht nach dem, was wir noch können oder nach dem Wert, den wir noch haben für irgendjemand, sondern wir sind dem Herrn immer gleich wertvoll. Ne? Er hat sein Leben für uns am Kreuz gegeben, weil wir ihm so viel wert waren. Aber lasst uns nicht die Person ansehen und auch nicht keine Bestechlichkeiten vornehmen. Psalm 25, Vers 14, da heißt es zur Furcht des Herrn, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Ne? Wenn wir den Herrn fürchten, dann offenbart er uns seine Geheimnisse. Das heißt, was ist es, wenn ich den Herrn fürchte? Ich setze den Herrn an erste Stelle in meinem Leben, vor die anderen Dinge. Ich trachte nicht mehr nach dem, was mir so alles gefällt, sondern ich trachte nach dem, was dem Herrn gefällt. Wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere lässt er uns zufallen. Das heißt, wenn wir den Herrn fürchten, wir trachten nach dem Reich Gottes. Das ist nichts, wo wir uns fürchten müssen, sondern da ist, wo wir etwas anerkennen. Ne? Den Herrn fürchten heißt, ihn anzuerkennen für das, was er ist, nämlich die höchste Instanz, den Schöpfer von Himmel und Erde, für den, der alles gemacht hat, der alles am Laufen hält, der alles in Gang gebracht hat und alles in Gang hält. Fürchte den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Ja, wenn wir den Herrn an erste Stelle setzen, verspricht er, dass wir keinen Mangel haben. Wenn wir anfangen, den Herrn in unserem täglichen Leben zu sagen, okay, Herr, jetzt habe ich zwar keine Lust, aber du hast es gesagt, ich mache es jetzt trotzdem. Ne? Auch wenn mich meine Frau geärgert hat, bin ich trotzdem freundlich und liebevoll. Oder wenn ich irgendwo Dinge erlebt habe, die mir jetzt gerade nicht gepasst haben, aber der Herr sagt was anderes, okay, Herr, du hast es gesagt, ich will vergeben. Ja, ich will vergeben, auch wenn mich jetzt diese Person sowas von auf die Palme gebracht hat und mich sowas von verletzt hat und jetzt gerade mein Stolz mal so richtig einen mitgekriegt hat. Aber du, Herr, sagst, wir sollen vergeben. Also, Herr, weil du es sagst, deswegen will ich es tun. Ne? Petrus hat gesagt, Herr, wenn du es sagst, komm, dann will ich gehen. Ne? Als Petrus, der Herr, den Petrus aufs Wasser gerufen hat, wenn du es sagst, ne, dann wollen wir es tun. Herr, wenn du sagst, wir sollen die Netze nochmal auf der anderen Seite auswerfen, dann wollen wir das tun. Ne? Und der Herr hat es gesegnet. Ne? Wir haben mehr Fische an Land gezogen, als sie jemals vorher in einem Fang gehabt haben. Und so ist es, den Herrn fürchten, wenn wir anfangen zu tun, was der Herr für unser Leben möchte, dann kann er kommen, dann kann er kommen, dann hält er Einzug in unser Leben. Ne? Dann sind wir im Thronsaal des Herrn. Halleluja. Also, die den Herrn fürchten, haben keinen Mangel. Oder Psalm 103, Vers 11, denn so hoch der Himmel, sind nur ein paar Stellen. Ne? Also, wenn ihr mal guckt, wenn ihr das mal eingibt als Suchbegriff oder so in Bibleserver oder irgend sowas, das sind jetzt nur wenige Stellen. Aber es gibt noch viel mehr. Und denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Ne? Was heißt es, den Herrn zu fürchten? Wir glauben ihn. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, weil Gott es gesagt hat, dass er seinen Sohn sendet, ne? Dass er ihn gibt für unsere Schuld, für die Schuld der ganzen Erde. Und deswegen ist seine Gnade so groß über den, die ihn fürchten. Ne? Wie viele Menschen fürchten den Herrn nicht, wenn du ihnen sagst, Mensch, da ist was, Jesus ist gekommen auf der Erde, ist für dich gestorben, für deine Schulden. Die sagen, na und? Was für eine Schuld? Bin mir keiner Schuld bewusst. Ne? Aber wenn ich anfange, den Herrn zu fürchten, und dann kommt seine Gnade in mein Leben und er kann in meinem Leben gehen. Sprüche 3, Vers 7 heißt noch zum selben Thema, halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen, das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum wir oft keine Heilung haben, weil wir oft krank sind, warum wir oft Dinge in unserem Leben einfach nicht in Ordnung kommen, weil wir den guten Geboten von unserem guten Hirte, ne? Der gute Hirte, der uns auf grüne Aue führt, ne? Der uns zum frischen Wasser führt, der uns einen Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde, der unser Haupt salbt mit Öl und unseren Becher voll eingießt und der Gutes und Herzlichkeit uns folgen lässt, unser Leben lang, ne? Dieser gute Hirte. Und dem beten wir jeden Tag vors Schienbein und sagen, ach weißt du, ich weiß ja eigentlich auch, wie es geht. Ne? Für was brauche ich dich jetzt? Ja, also, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen, das wird deinen Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Also Heilung ist in der Furcht des Herrn. Und zuletzt noch Sprüche 15,33. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht Demut voraus. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Ne? Wenn wir Weisheit in den Dingen unseres Lebens brauchen, wenn wir wissen wollen, wie das Leben funktioniert, wenn wir wissen, was das Leben funktioniert, dann müssen wir anfangen, unsere Dinge nach dem Wort Gottes auszurichten. Ne? Wenn wir das Gottes als das höchste Gut in unserem Leben sehen, auch wenn wir verstehen, ne? Ist so oft, wir denken, ah, wie soll das denn funktionieren? Ne? Ja, da gehört Glaube dazu. Ohne Glaube ist es unmöglich, dem Herrn zu gefallen. Aber wenn ich glaube, dass das Wort die Wahrheit ist, und ich glaube, dass das Wort funktioniert, und dann mache ich vielleicht auch manchmal verrückte Dinge, weil sie im Wort stehen und ne, weil wir einfach glauben, dass das Wort die Wahrheit ist, dass das Wort uns Ziel bringt, dass der Herr weiß, wie es geht. Ne? Und das Wort wird heilsam sein, unserem ganzen Leib. Aber wie wird es heilsam, unserem Leib? Indem wir es tun, indem wir anfangen, nach dem Wort zu leben, dann wird es heilsam, unserem ganzen Leib. In dem Moment, wo ich mich dem Herrn unterordne, der Ehre geht Demut voraus. Was ist Demut anderes, als uns dem Herrn unterzuordnen? Ne? Wir erkennen, dass der Herr es besser weiß als wir, dass er den besseren Plan hat. Der kann schon ein bisschen weiter gucken als wir. Ne? Er weiß schon, was nicht nur jetzt gleich passiert, sondern der weiß auch schon, was morgen passiert und was übermorgen passiert und was in 10 Jahren passiert. Der Herr sieht einfach schon, wo wir noch blind sind, da kann der Herr schon hinschauen und er weiß schon, was passiert. Und der Ehre geht Demut voraus. Lasst uns demütig sein, mächtigen Hand des Herrn. So, Vers 18, 19 noch. 1. Petrus 18. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid. Ne? Also der Herr ist nicht gekommen und hat irgendwie ein paar Euro bezahlt und hat gesagt, so den will ich und den und die und da. Ne? Wie auf dem Sklavenmarkt, ne? Das ist ja oft dieser Vergleich mit dem Sklavenmarkt. Ne? Die Leute laufen vorbei, wir stehen hier alle auf dem Podium und dann läuft der Herr vorbei und sagt, okay, den will ich, die will ich, den will ich, die will ich. Und dann macht der Sklavenhändler, macht dann die Rechnung und sagt, kostet zusammen 27,50 Euro und kannst du die alle mitnehmen. Nein, der Herr hat uns erkauft mit seinem kostbaren Blut. Das ist auch ein Kauf, der nicht rückgängig zu machen ist. Wir können auch nicht weiterverkauft werden. Ne? Weil manchmal denken wir so, wir können uns vielleicht selbst verkaufen unter die Sünde, ne? Wenn wir uns zu sehr, sag ich mal, vom Wort Gottes abwenden, dann können wir uns nochmal selber. Aber der Herr hat uns gekauft und hat uns teuer erkauft. Er hat uns beim kostbaren Blut erkauft. Und es ist auch kein Kauf, den er rückgängig macht. Ja? Sondern wir gehören zum Herrn, weil er uns erkauft hat. Das ist so wichtig, mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. So, im 1. Petrus 1, in Vers 19, genau, das hatten wir gerade, mit dem kostbaren Blut des Christus. Und in 1. Petrus 1, Vers 2, da heißt es, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werden euch immer mehr zuteil, ne? In der Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Im Alten Testament, in Israel, da wurde das Volk immer mit dem Blut besprengt von irgendwelchen Tieren, die geschlachtet wurden, ne? Von Böcken und von Lämmern und von Stieren, ne? Die wurden geschlachtet und dann musste der Priester das Volk mit dem Blut besprengen, ne? Damit sie alle, jeder, der so ein paar Blutspritzer abgekriegt hat, der war dann für den Tag, war der dann geheiligt, gereinigt, aber es hielt auch leider immer nur den Tag an. Und es musste auch immer wieder wiederholt werden, sondern damit die immer wieder gereinigt und geheiligt wurden. Aber wir sind ein für alle Mal gereinigt, geheiligt. Wir sind ein für alle Mal bereinigt mit dem Blut des Lammes, das kostbare Blut Jesu. Ne? Der Schutz des kostbaren Blutes Jesu auf uns und der Tod geht an uns vorüber, ne? Dieser ewige Tod. Natürlich müssen wir alle noch hier auf dieser Erde irgendwann unser Leben beenden. Ja, das ist ohne Frage. Aber dieser ewige Tod, von dem die Bibel spricht, ne, dieser zweite Tod, wo wirklich entschieden wird, wer zum Herrn gehört und wer in der ewigen Verdammnis bleibt. Ne, dieser Tod, der geht an uns vorüber, weil wir besprengt sind mit dem Blut des Lammes, sind wir durchgedrungen zum ewigen Leben. Amen. Halleluja. Ja. Also, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Was ein Satz. Und zur Sprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer mehr zuteil. Ja? Was ich noch interessant finde an diesem, das unbefleckte Lamm. Ne? Jesus war das unbefleckte Lamm. Das Lamm musste absolut makellos sein. Da durfte kein Fehler dran sein. Da durften keine Haare grau sein. Da durfte nicht hinken. Da mussten die Augen hundertprozentig in Ordnung sein. Die Zähne mussten in Ordnung sein. Alle Innereien mussten hundertprozentig funktionieren. Es musste ein Tier ohne jeden Fehler sein. Und so war unser Herr Jesus. Ohne jeden Fehler hat er dieses Opfer für uns gebracht, das Opfer, das nur er bringen konnte. Vielleicht erinnert ihr euch, die Pharisäer haben Jesus ganz oft befragt, das habe ich auch noch, genau. Also dieses Lamm, aber es soll makellos sein, männlich und einjährig, gut, Jesus war da nicht mehr einjährig, aber männlich, von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Das waren die Bedingungen im Alten Testament, das musste makellos sein. Und so war der Herr unser makelloses Opfer. Und in den Evangelien könnt ihr das lesen. Ne? Die Pharisäer, die sind den ganzen Tag, sind die um Jesus rumgeschlichen und haben ihm Fragen gestellt und haben von oben geguckt und haben von unten geguckt und haben geguckt, ob sie irgendeinen Fehler finden. Ne? Und sie konnten keinen Fehler finden an unserem Herr, weil er das makellose Lamm war, ohne Fehler, ohne Falsch, ne, hat er sein Leben für uns gegeben, damit wir befreit sind, damit wir in Ewigkeit bei ihm sind, Herr. Halleluja. Amen. Amen.